Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Daniel Schmidt. Die zweite Katastrophe in Japan wird Tatsache. Der AKW-Komplex von Fukushima ist so beschädigt, dass Radioaktivität in gefährlicher Menge in die Umwelt entweicht. Die Behörden haben Strahlenalarm ausgelöst. Wir berichten über die aktuelle Entwicklung in Japan, später über Folgen, Auswirkungen, Konsequenzen und reden im Tagesgespräch mit Experten, die in der Schweiz für die Sicherheit der Atomanlagen und den Schutz der Bevölkerung verantwortlich sind. In Japan wird die Lage ernster. In der Nacht auf heute kam es zu einer dritten Explosion im Reaktor 2 der Atomanlage in Fukushima. Und nach neuesten Meldungen kämpfen die Experten jetzt auch mit Problemen in den Reaktorblöcken 4, 5 und 6. Die Behörden bereiten eine umfassende Evakuierung des Gebiets vor. Auslandredaktorin Brigitte Zink fasst die Nachrichtenlage zusammen.
Die Hiobsbotschaften reißen nicht mehr ab. Drei Explosionen in 4 Tagen und offenbar jetzt noch eine 4. im Atomkraftwerk Fukushima 1. Dies, nachdem das verheerende Beben und der zerstörerische Tsunami vor 4 Tagen vermutlich mehr als 10.000 Menschen das Leben gekostet und Millionen von Menschen obdachlos gemacht hatten. Nach Behördenangaben ist es offenbar nun auch im Reaktor 4 zu einer Explosion gekommen, die einen Brand ausgelöst hat. Die Explosion verursachte mehrere Quadratmeter große Löcher. Von dort sei Radioaktivität direkt in die Atmosphäre entwichen, hieß es. Bereits in der Nacht war es im Reaktorblock 2 zu einer Explosion gekommen, wobei nach Angaben der Regierung die innere Hülle des Reaktors beschädigt wurde. Zudem funktionierten jetzt auch die Kühlsysteme in den Reaktoren 5 und 6 nicht mehr einwandfrei. Die japanischen Behörden haben mit der Regierung einen Krisenstab gebildet und bereiten die umfassende Evakuierung der Bevölkerung aus dem verstrahlten Gebiet um Fukushima vor. Die Schutzzone war heute von 20 auf 30 Kilometer ausgeweitet worden. 140.000 Menschen sollen sich noch dort befinden. Die Strahlendosis habe dort ein Niveau erreicht, das die menschliche Gesundheit gefährden könne, sagte ein Regierungssprecher. Laut der Nachrichtenagentur Reuters haben verschiedene Botschaften und Hilfswerke ihre Mitarbeiter aufgefordert, das verseuchte Gebiet zu verlassen. Im 250 Kilometer entfernten Tokio wurde ebenfalls erhöhte Radioaktivität gemessen. Die Stadtbehörden riefen die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren und keine Lebensmittel zu hamstern.
Brigitte Zink, jetzt zu weiteren Themen des Tages, der Nachrichtenüberblick mit Jonathan Fisch.
Wegen der Krise in Japan ist die Börse in Tokio regelrecht eingebrochen. Der Nikkei schloss 10,6% im Minus bei 8.605 Punkten. Bereits gestern sackte die Börse ab. Der asiatische Leitindex hat damit innerhalb 2 Tagen fast einen Fünftel seines Wertes verloren. Die Notenbank stellte den Finanzmärkten erneut Geld zur Verfügung. Heute waren es 90 Milliarden Franken. Gestern hatte die Notenbank bereits knapp 170 Milliarden ins Bankensystem gepumpt. In Deutschland werden 7 ältere Atomkraftwerke vorübergehend abgeschaltet. Darauf hat sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den betreffenden Bundesländern verständigt. Die Laufzeiten der AKWs waren vor kurzem verlängert worden. Diese Verlängerung wird nun aber für 3 Monate ausgesetzt. Insgesamt gibt es in Deutschland 17 Atomkraftwerke. Sie liefern rund ein Viertel des Stroms. Die Opposition wirft der Kanzlerin Wahlkampftaktik vor. Nach den neuesten Entwicklungen in Japan zeigt sich Energieministerin Doris Leuthard besorgt. Für die Schweiz bestehe aber keine unmittelbare Gefahr. Auch wenn die radioaktive Wolke die Schweiz erreichen sollte, würden die Grenzwerte kaum überschritten, sagte Doris Leuthard gegenüber Schweizer Radio DRS. Die zuständige Kontrollbehörde habe aber eine Notfallorganisation aufgezogen, um die Situation laufend beobachten zu können. Das Verwaltungsratsmandat von Altbundesrat Moritz Leuenberger beim Schweizer Baukonzern Implenia hat ein politisches Nachspiel. Der Ständerat will nämlich prüfen lassen, ob für solche Ämter nach dem Austritt aus dem Bundesrat eine Wartefrist eingeführt werden soll. Der Ständerat hat seine staatspolitische Kommission beauftragt, eine entsprechende Regelung zu prüfen. Der Schweizer Militäreinsatz im Kosovo soll bis Ende 2014 verlängert werden. Der Ständerat hat den Plänen des Bundesrates zugestimmt. Zudem soll der Bundesrat auch weiterhin die Möglichkeit haben, den Maximalbestand von 220 Personen kurzfristig aufzustocken. Das Geschäft geht nun in den Nationalrat. Das Topkader der UBS hat im vergangenen Jahr insgesamt 91 Millionen Franken Lohn und Bonus erhalten. Das ist knapp ein Drittel mehr als im Jahr 2009. Laut UBS-Geschäftsbericht wurde Carsten Kengeter, der Investmentbankchef der UBS, am besten honoriert. Kengeter erhielt 9,3 Millionen Franken. Fast 90% dieses Betrags werden erst später ausbezahlt und sind an den künftigen Geschäftsgang der UBS gekoppelt. Konzernchef Grübel verzichtet bekanntlich wie im Vorjahr auf einen Bonus. In Libyen gehen die Kämpfe zwischen den Aufständischen und den Truppen von Machthaber Muammar Gaddafi unvermindert weiter. So soll die Stadt Achabia im Osten Libyens von Gaddafis Truppen aus der Luft beschossen worden sein, berichtet der arabische Nachrichtensender Al Jazeera. Gekämpft wird weiter um die Ölstadt Brega und Gaddafi lässt seine Truppen auch gegen die Rebellenhochburg Benghazi vorrücken. Die iranische Regierung unterstützt die Proteste von Schiiten in Bahrain gegen die dortige sunnitische Herrscherfamilie. Iran kritisiert, dass Saudi-Arabien und weitere Golfstaaten Truppen und Polizisten ins Königreich Bahrain geschickt haben, um den König dort zu stürzen. Die Präsenz ausländischer Truppen in Bahrain mache die Situation noch komplizierter, sagte der iranische Außenminister. In Bahrain demonstrieren vor allem Schiiten gegen den sunnitischen König. Die Schiiten sind in Bahrain in der Mehrheit, aber wie in vielen anderen Golfstaaten ist die Herrscherfamilie sunnitisch.
12.37 Uhr. In Japan ist also passiert, was nicht auch noch hätte passieren müssen. Doch vieles deutet darauf hin, dass eine nukleare Katastrophe begonnen hat. Wir versuchen zu verstehen, wie und warum der AKW-Komplex von Fukushima außer Kontrolle geraten ist. Wir fragen, was nun getan wird oder überhaupt noch getan werden kann. Und wir berichten aus Tokio, wo viele Menschen der bedrohlichen Lage erstaunlich gelassen begegnen. Wir reden über weitere Aspekte der radioaktiven Bedrohung und über Konsequenzen mit Energieministerin Doris Leuthardt, dann über Deutschland, das 7 Werke vom Netz nimmt. Und im Tagesgespräch mit den Experten, die in der Schweiz für die Sicherheit der Atomanlagen und der Schutz der Bevölkerung verantwortlich sind. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.056 Punkten, minus 3,5%. Der Euro wird zu 1.27,97 Franken gehandelt, der Dollar zu 92,19 Rappen. Das Wetter. Im Norden ist es heute trotz Wolkenfeldern oft sonnig. Es bleibt mild mit Temperaturen um 15 Grad. In den Alpen ist es mit Föhn bis 19 Grad warm. Im Süden ist es bewölkt und vor allem im Tessin fällt tagsüber etwas Regen. Die Temperatur 12 Grad. Am Mittwoch gibt es noch sonnige Abschnitte bei 15 Grad. Allmählich fällt aber Regen, erst in den Alpen, später auch im Mittelland. Im Süden bleibt es bewölkt und nass bei 12 Grad. Am Donnerstag fällt im Norden Regen, im Süden wird es langsam freundlicher, die Temperatur 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr in der Ostschweiz. Auf der A1 Richtung Zürich zwischen Münchwilen und Matzingen Stau wegen eines Unfalls. Die Störung dauert bis voraussichtlich 14.30 Uhr. Weiter Stau oder stockender Verkehr in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Winterthur-Ohringen und Oberwinterthur und in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Diekten und dem Belchentunnel.
Die Situation im Atomkraftwerk von Fukushima hat sich derart verschlimmert, dass für die Gesundheit von unzähligen Menschen eine ernsthafte Gefahr besteht. Es ist nach wie vor schwierig, sich ein Bild der Vorgänge in den Reaktorblocks zu machen. Sicher ist, es wird in Fukushima sehr viel mehr Radioaktivität frei als bisher. Frage an Wissenschaftsredaktor Christian Heuss. Ist klar, wo das Leck ist oder ob es mehrere gibt?
Ja, möglicherweise gibt es tatsächlich mehrere Lecks. Die Radioaktivität ist ja heute Nacht gegen den Morgen zeitweise massiv angestiegen auf ein Niveau, so dass sämtliches Personal, mehrere hundert Leute dieses Atomkraftwerks evakuiert werden mussten. Es bleibt ein Notteam zurück von etwa 50 Leuten. Die Hauptursache für die angestiegene Strahlung ist wahrscheinlich ein Brand eines Zwischenlagers von abgebrannten Kernbrennstäben, die auf diesem Gelände auskühlen. Selbst abgebrannte Brennstäbe müssen nämlich ständig mit Wasser gekühlt werden in einem Wasserbad. Und gemäß Meldungen der New York Times wurde dieses Wasserbad zeitweise vernachlässigt, was zur Folge hatte, dass sich diese Brennstäbe erhitzt haben und es zu einem Brand gekommen ist. Das ist insofern ein dramatisches Szenario, weil so eben ungeschützt sehr viel Radioaktivität über den Rauch und das Feuer in die Atmosphäre gelangen kann. Offensichtlich ist das Feuer aber in der Zwischenzeit gelöscht worden.
Aber es gab da auch noch weitere Explosionen.
Es gab weitere Explosionen, insbesondere bei Reaktor 4, einem Reaktor, den man bisher nicht als kritisch angeschaut hat, weil er eigentlich in Revisionszustand ist. Diese Explosion hat offensichtlich Löcher in die äußere Gebäudehülle von Reaktor 4 gerissen. In diese Gebäudehülle, die ja bereits bei zwei Reaktoren übers Wochenende zerstört worden ist. Unklar ist, ob bei dieser Explosion auch das Reaktordruckgefäß irgendwie Schaden genommen hat. Und bei Reaktor 2, der gestern über eine gewisse Zeit ungekühlt war, hat man heute früh explosionsartige Geräusche gehört. Da muss man damit rechnen, dass der Reaktordruckbehälter Schaden genommen hat und möglicherweise auch da radioaktive Stoffe in die Umwelt gelangen.
Und was ist das jetzt? Reden wir jetzt von einem GAU?
Nein, wir reden nicht nur von einem GAU, wir reden wirklich von einem Super-GAU. Damit ist angedeutet, dass wir in einer Phase der Katastrophe sind, wo auch die Experten und Fachleute sich nicht mehr auf ihre Erfahrung und ihre Simulationen verlassen können, sondern mit einer Situation konfrontiert sind, wie es niemand gesehen, vorausgesehen hat oder voraussehen wollte.
Und was wird da jetzt getan oder weiß überhaupt noch jemand, was zu tun ist?
Also man kann es nur hoffen. Es gibt auf der einen Seite diese Taskforce von Fachleuten, die in der Nähe von Tokio wahrscheinlich rund um die Uhr arbeiten, um alle Varianten zu prüfen. Und dann gibt es zumindest diese 50 Arbeiter vor Ort oder ein Personal von 50 Leuten vor Ort, die notwendige Maßnahmen machen werden. Ich selber habe aber heute Morgen festgestellt, im Gespräch auch mit Schweizer Experten, dass die Situation ungemütlich ist in jeder Beziehung. Auch Schweizer Experten wollten im Moment keine verbindlichen Aussagen mehr machen. Die Grenzen des Fachwissens scheint in vielen Belangen tatsächlich erreicht.
Aber die Strahlenbelastung im Kraftwerkbereich ist inzwischen ja so groß, dass Menschen innerhalb 30 Minuten akut strahlenkrank werden. Wie kann unter solchen Umständen gearbeitet werden?
Also ich kann mir das selber auch nicht vorstellen. Es wird tatsächlich so sein, dass man einfach eine Menge Leute an Fachleuten braucht, die eben für eine begrenzte Zeit vor Ort ihre Arbeiten erledigen können. Es soll auch so etwas wie einen Sicherheitsbunker geben. Zumindest ist das bei westlichen Atomkraftwerken jeweils vorgesehen, woher ferngesteuert gewisse Operationen gemacht werden können. Aber das Wichtigste ist, dass die Arbeiter vor Ort einfach regelmäßig ausgewechselt werden. Da ist die große Frage, gibt es überhaupt genug Personal, um diese Arbeiten durchführen zu können?
Ist eigentlich ein Szenario denkbar, den ganzen Komplex einfach sich selbst zu überlassen?
Also denkbar ist wahrscheinlich alles, aber ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Da wird mit Sicherheit vor Ort mit der Katastrophe gekämpft. Die Frage ist eben vielmehr, wie groß sind die Ressourcen, die da noch zur Verfügung stehen, wie viele Fachleute sind da, um die wegen der Radioaktivität zeitlich sehr begrenzten Einsätze leisten zu können.
Christian Heuss, Strahlenalarm ist ausgelöst. Menschen sind oder werden noch aus der 20-Kilometer-Zone evakuiert. Wer weiter weg ist, soll Fenster schließen, im Haus bleiben. Was passiert denn mit dem radioaktiven Material, das frei wird? Wie breitet sich das aus und vor allem, wie verringert oder besser verdünnt es sich?
Also man muss sich das ein bisschen vorstellen wie eben eine Rauchsäule aus Staub, die da in die Atmosphäre gelangt. Das Strahlenmaterial breitet sich in diesem Rauch oder in dieser Dunstfahne, könnte man auch sagen, über die Winde aus. Diese Wolke wird sich vom Kraftwerk weg langsam ausdünnen in der Atmosphäre. Das heißt, je weiter man weg ist von diesem Kraftwerk, je tiefer ist auch die Radioaktivität. Aber man muss befürchten, dass eben in dieser Rauchsäule radioaktive Isotope sind. Isotope wie zum Beispiel Jod-131 oder Cäsium-137, auch Strontium, das dann staubförmig wieder auf die Erde zurückkommt und eben möglicherweise Strahlenerkrankungen auslösen kann.
Und wie weit über die Welt wird sich das Ganze letztlich verteilen?
Also vorerst ist das ist die Gefahr eine lokale Sache, noch lokaler Natur. Es ist auch zu sagen, dass die Winde gedreht haben in Richtung Pazifik, also vom Land weg. Aber es ist nicht auszuschließen, dass man in Kürze, zuerst natürlich in der Pazifikregion, aber dann später auch in anderen Teilen der Welt, erhöhte radioaktive Werte wird messen können. Ob davon eine Gefahr jetzt zum Beispiel für die Schweiz ausgeht, das kann nach jetzigem Stand des Wissens aber schlicht nicht gesagt werden.
Das war Wissenschaftsredaktor Christian Heuss. Wohl nirgends auf der Welt wird man die Wetterentwicklung der nächsten Tage intensiver beobachten als in Japan, in der Hoffnung, die Wetterverhältnisse seien so, dass der Wind möglichst lange möglichst viel der radioaktiven Stoffe aufs Meer hinausbläst. Im Gespräch mit unserem Korrespondenten Urs Morf in Tokio fragte ich zu Beginn also, ob denn Japan in diesem Sinn günstiges Wetter zu erwarten habe.
Ich muss Ihnen leider sagen, dass heute Abend ausgerechnet Japan das erste Mal seit dem Ausbruch dieser Krise genau die gegenteilige Wetterentwicklung vor sich hat. Die Meteorologen sagen, dass heute Abend noch es aus dem Nordosten zu blasen beginnt, kalt zu blasen beginnt, mit Schnee auch für die ganzen Katastrophengebiete und für Stunden den Wind eben von den AKWs her Richtung Tokio blasen wird. Es wird aber nach einigen Stunden wird der Wind wieder drehen und dann wieder erneut da diese radioaktiven verseuchten Luftschichten wieder aufs Meer hinaustragen.
Sie sind in Tokio. Wie nehmen die Menschen die aktuelle und verschärfte nukleare Bedrohung auf? Wie reagieren sie, was passiert?
Das ist das Erstaunliche. Also die Japaner hier in Tokio, die machen sich bisher fast keine Sorgen. Also ich habe mit ganz vielen Leuten heute gesprochen und die haben zur Kenntnis genommen, dass heute früh, da hat der Wind schon mal kurz gedreht, die Radioaktivität ganz, ganz, ganz minim angestiegen hier in Tokio über den Normalwert. Und jetzt ist sie schon seit Stunden wieder am Sinken. Und die Japaner nehmen das extrem gelassen bisher. Das kann man allerdings von den Ausländern nicht sagen. Also unter den Ausländern hier in Tokio hat es heute eine richtige Exodusbewegung gegeben. Also die ganzen ausländischen Pressevertreter, Medienvertreter sind weg, sind nach Osaka geflohen und auch ganz viele der hier ansässigen Geschäftsleute.
Und wie erklären Sie sich die Gelassenheit der Japaner?
Die Japaner, die gehen davon aus, dass die Regierung ihnen nicht immer die ganze Wahrheit erzählt und das rechtfertigen sie sogar zum Teil, weil sie sagen, wenn immer gleich jede schwarze Nachricht sofort käme, dann würde das möglicherweise eine Panik auslösen und das nützt niemandem etwas. Und sie gehen aber davon aus, dass die Regierung ihnen, wenn es wirklich gefährlich wird, also wenn die Radioaktivität wirklich gesundheitsbedenkliche Werte erreichen wird, dass dann die Regierung ganz sicher Klartext reden wird, weil sie das heute früh auch schon gemacht hat im Katastrophengebiet selber, also wo dort der Wert in großen Teilen der Landschaft wirklich ins Bedenkliche angestiegen ist, ist Naoto Kan selber, der Ministerpräsident, vor die Fernsehkameras gestanden und hat das der Nation verkündet und hat vor allem auch die Leute dazu aufgefordert, jetzt in den Häusern zu bleiben, die Fenster und die Türen zu versiegeln und nicht rauszugehen, weil das gefährlich sei. Und die Leute hier in Tokio gehen davon aus, dass die Regierung genauso ehrlich sein wird, falls es wirklich in Tokio auch bedenklich wird.
Haben Sie Informationen aus dieser näheren Umgebung von Fukushima? Sind die Leute wirklich weg aus der 20-Kilometer-Zone?
Die Leute aus der 20-Kilometer-Zone, die sind weitgehend evakuiert und schon länger, weil das war ja die Zone, wo schon von Anfang an nicht nur geraten wurde, sondern wo die Leute wirklich aufgefordert wurden, da zu verlassen. Dann gab es ja darum herum die 40-Kilometer-Zone und diesen Leuten wurde es zwar geraten zu gehen, aber sie wurden nicht dazu gezwungen. Und jetzt ist ja die obligatorische Zone, also die Zwangsevakuationszone, ist einfach auf 30 Kilometer vergrößert worden und da drin hat es jetzt im Moment noch etwa 150 140.000 Menschen. Und die müssen nun eben vorderhand in den Häusern bleiben, Fenster versiegeln, Türen versiegeln und die Ventilatoren abstellen und so weiter. Aber wie das nun weitergehen soll, wie die versorgt werden können, das ist vorläufig noch eine Sache mit großen Fragezeichen.
Gibt es eigentlich Szenarien, auch in der Region Tokio zu evakuieren, oder redet niemand davon, weil es ohnehin völlig unmöglich wäre?
Es ist wahrscheinlich beides richtig. Also ich denke, dass es schon Szenarien gibt. Die Regierung, die hat ja für alles hier eigentlich immer schon Szenarien entworfen und auch immer wieder proben lassen. Aber Sie müssen sich einfach vor Augen halten, Tokio, Großraum Tokio, das ist ein Bevölkerungsraum, wo irgendwas zwischen 30 und 40 Millionen oder eher gegen 40 zu wohnen. Und die kann man nicht in kurzer Zeit evakuieren. Das ist schlicht unmöglich.
Urs Morf aus Tokio. Die radioaktive Strahlung hat also mindestens rund um das betroffene Kernkraftwerk in Japan gesundheitsgefährdende Werte erreicht. Ab wann ist radioaktive Strahlung gefährlich und wie wirkt sie sich auf die Gesundheit aus? Diesen Fragen sind Oliver Washington und Elmar Plotzer nachgegangen.
Wie stark die radioaktive Strahlung in den verschiedenen Teilen Japans wirklich ist, dazu gibt es widersprüchliche Informationen. Nur eines sei klar, sagt Christian Fuchs von der Nationalen Alarmzentrale. Die Situation rund um das Atomkraftwerk Fukushima sei ernst und gefährlich.
Da wurden ja auch Schutzmaßnahmen angeordnet, also die Leute wurden teilweise evakuiert, teilweise aufgefordert, sich ins Hausinnere zu begeben und die Fenster zu schließen. Also doch, da gibt es schon Radioaktivitätskonzentrationen, die man als gefährlich bezeichnen muss.
In einigen Berichten aus Japan heißt es zum Beispiel, dass in der Umgebung des Atomkraftwerks ein Wert von 400 Mikrosievert pro Stunde gemessen wurde. Es stelle sich aber die Frage, ob das wirklich ein dauernder Wert sei oder ob es sich einfach um ein einzelnes Messergebnis handle, erläutert Christian Fuchs. Und dennoch, 400 Mikrosievert seien ein sehr hoher Wert. Zum Vergleich, in der Schweiz gilt für die Bevölkerung ein Grenzwert von einem Millisievert pro Jahr. Je höher der Wert, desto größer ist die Gefahr von gesundheitlichen Beeinträchtigungen, sagt Christian Wernli, der Leiter der Abteilung Strahlenschutz und Sicherheit beim Paul-Scherrer-Institut in Villigen.
Werte in der Größenordnung von vielleicht 250 Millisievert, die könnten Anzeichen von Strahlenkrankheit ergeben. Strahlenkrankheit, das wäre dann übel sein, also unwohl sein und weitere Folgen.
Und ganz generell gesagt, gibt es mit der Radioaktivität noch ein anderes Problem. Je höher die Radioaktivität, desto größer das Krebsrisiko. Mirjana Moser, stellvertretende Leiterin der Abteilung Strahlenschutz beim Bundesamt für Gesundheit.
Grundsätzlich ist radioaktive Strahlung immer gefährlich, weil jegliche radioaktive Strahlung bedeutet eine Erhöhung des Krebsrisikos. Eine Dosis von 1000-fach dieser Grenzwert von Bevölkerung, also 1000 Millisievert, bedeutet, dass das Krebsrisiko um 5% höher wird.
Deshalb sollte ein Mensch so wenig Radioaktivität wie möglich aufnehmen. Im Falle eines Störfalls in einem Atomkraftwerk spielt es aber auch eine Rolle, wie lange ein Mensch der erhöhten Radioaktivität ausgesetzt ist, sagt Christian Wernli vom Paul-Scherrer-Institut.
Wenn man in einem Strahlenfeld steht, ist natürlich die Zeit immer ein ganz entscheidender Faktor. Wenn man die Zeit stark verkürzen kann, nimmt die Dosis, die man aufnimmt, natürlich entsprechend ab.
Deshalb seien Evakuationen der besonders betroffenen Gebiete, wie es jetzt ja auch in Japan geschehen ist, so wichtig. Darüber hinaus gibt es für die Menschen in einem Gebiet, in dem sich ein Atomunglück ereignet hat, vor allem eine wichtige Maßnahme, um eine noch stärkere Verstrahlung zu verhindern, nämlich die Einnahme von Jodtabletten. Diese Jodtabletten müssen allerdings einige Stunden vor der Strahlenbelastung eingenommen werden, damit sie ihre volle Wirkung entfalten können.
Elmar Plotzer. Gestern hat Energieministerin Doris Leuthard die Planung neuer AKWs auf Eis gelegt. Nach den neuesten Entwicklungen in Japan zeigt sich die Bundesrätin äußerst besorgt. Das Nuklearsicherheitsinspektorat hat eine Notfallorganisation aufgezogen. Pascal Krauthammer hat mit der Energieministerin gesprochen.
Doris Leuthard, in Japan wurde inzwischen Strahlenalarm ausgelöst. Was löst das bei Ihnen aus?
Wir haben auch heute Morgen schon diese Entwicklung natürlich mit größter Sorge zur Kenntnis genommen. Sie erstaunt insofern nicht, weil natürlich mit Eintritt auch der Schwierigkeiten bei einem weiteren Reaktor somit die Intensität der Gefahr zugenommen hat. Es gab ja nochmals eine Explosion. Das ist wirklich äußerst besorgniserregend und ich kann nur hoffen, dass sich diese Bestrahlung jetzt möglichst geografisch in Japan klein halten wird.
Man sagt, dass Sie bereits in Tokio angekommen seid, 250 Kilometer entfernt von der Explosion. Diese radioaktive Wolke könnte auch in die Schweiz kommen. Was bedeutet das für die Schweiz?
Also das ist so erstens nicht bestätigt, weil es kommt sehr auf die Windrichtung drauf an. Sie hat aber auch dann, das sagen mir die Experten, das sehen Sie, sicher nicht das Ausmaß, dass es für die Grenzwerte, die wir hier haben, ein Problem darstellen dürfte. Aber wir verfolgen das sehr eng. Das ENSI hat heute Morgen deshalb auf die Notfallorganisation hinaufgeschaltet, dass wir das alles von den Berechnungen her, von den meteorologischen Auswirkungen her eng begleiten können.
Hat der Bundesrat ein Notfallszenario, einen Plan ausgearbeitet?
Das ENSI ist zuständig für das, wie ich gesagt habe, haben Sie bereits die Notfallorganisation ins Leben gerufen. Ich werde laufend informiert. Und wenn sich an der bisherigen Einschätzung etwas ändern würde, dass wir also auch in der Schweiz eine gewisse Gefahr sehen, kommt erstens mal der Bundesrat sofort zusammen und dann würden wir natürlich auch weiter informieren. Das ENSI hat den Auftrag, auch die Bevölkerung laufend über die Entwicklungen auf dem neuesten Stand zu halten.
Müsse die Bevölkerung Angst haben? Müsse sie sich vorkehren?
Nein, nach den heutigen Erkenntnissen ist das nicht der Fall. Es gibt auch jetzt in Japan, sind zwar Grenzwerte überschritten, aber das ist effektiv im Moment mit dieser Wetterlage beschränkt auf eben den Raum bis auf Tokio.
Frau Bundesrätin, die Bürgerlichen haben Sie gestern scharf kritisiert, auch wegen Ihrer Sistierung. Ändert das etwas in Ihrer Haltung?
Ich glaube, es war richtig und Sie müssen halt die Kritiker fragen, ob sie heute noch gleich entscheiden würden.
Sagt Bundesrätin Doris Leuthardt. Die deutsche Regierung wird jetzt mit ihren vorübergehenden Massnahmen nicht nur, wie erwartet, 2, sondern gleich 7 Atomkraftwerke vorübergehend abschalten. Nämlich alle, die vor 1980 gebaut wurden. Kasper Selg aus Berlin.
Die Kanzlerin hat heute Morgen mit den Regierungschefs aller Bundesländer getagt, welche Atomkraftwerke betreiben. Und man ist gemeinsam zum Schluss gekommen, dass man für eine Denkpause, wenn überhaupt, dann gleich alle Reaktoren vorübergehend stilllegen muss, die nach heutigen Sicherheitsstandards nicht mehr gebaut werden dürften. Ein Teilnehmer an dieser Sitzung meinte darüber hinaus, man hoffe, die Industrie werde begreifen, dass diese Meiler auch nach der Denkpause gar nie wieder ans Netz gehören. Dieser Schritt der Regierung ist konsequent, wenn man davon ausgeht, dass man in Sachen Sicherheit der Kernkraftwerke gründlich über die Bücher müsse. Er hat einfach nur den politischen Nachteil, dass er exakt das Gegenteil dessen durchführt, was die Regierung noch vor einem halben Jahr selber beschlossen hatte, nämlich eine Verlängerung der Laufzeit für alte Atomkraftwerke. Die Regierung ist jetzt sozusagen auf Oppositionskurs in Sachen Atomenergie.
Kurz vor eins. Die besorgniserregenden Nachrichten aus Fukushima haben an der Börse große Kursschürze verursacht. Der Nikkei-Index verlor am zweiten Handelstag nach dem Erdbeben mehr als 10%. Bereits gestern war die japanische Börse abgesackt. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
So viel Aktien wie möglich verkaufen. So lautet zurzeit die Devise für alle Händler an der Börse in Tokio. Toyota, Honda, Sony, Mitsubishi, alle Unternehmen der Stahlindustrie und natürlich der ganze Energiesektor. Alle Aktien, branchenübergreifend, verloren massiv an Wert. Die Wertpapiere von Toshiba und von Tokyo Electric Power wurden bereits gestern aus dem Handel genommen, sonst wären die Einbrüche sogar noch größer gewesen. Innerhalb 2 Tagen verlor die japanische Börse fast ein Fünftel ihres Wertes. Damit wird deutlich, das Erdbeben hat auch einen immensen wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Experten schätzen diesen auf weit über 130 Milliarden Franken oder rund 3% der gesamten Wirtschaftsleistung eines Jahres. Allerdings, der Wiederaufbau dürfte in der 2. Jahreshälfte das Wachstum der japanischen Wirtschaft wieder ankurbeln. Strudeln die Finanzmärkte, dann greifen die Notenbanken ein, so auch in Japan. Im Laufe des heutigen Tages hat die Notenbank viel Geld, insgesamt 90 Milliarden Franken, zur Verfügung gestellt, kurzfristige Notfallliquidität. So sollen die Kreditmärkte weiter funktionieren können. Bereits gestern Montag pumpte die Notenbank Japans riesige Summen Geld in die Finanzmärkte. Damit stellen die Währungshüter so viel Mittel zur Verfügung wie nie zuvor. Die Kursstürze in Japan zogen heute Vormittag auch alle europäischen Handelsplätze kräftig ins Minus. In Zürich, Frankfurt, Paris, London, überall dominierte die Farbe tiefrot auf den Bildschirmen der Händler.
Charles Liebherr.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.